Are you pondering what I'm pondering?
What are you pondering?
Also ich denke, dass doch eigentlich die Reihenfolge anders sein müsste, oder? Also sagen und denken, oder hat sich der, der das gesagt hat, etwas dabei gedacht? Oder wer war da eigentlich beteiligt? Oder waren da sowieso wir dabei? Ja, also die Reihenfolge ist schon komisch. Außerdem soll doch hier jetzt eine Radiosendung kommen, oder? Also sollten hier jetzt irgendwelche Typen komisch reden im Radio, oder? Ich weiß nicht, ich kenne mich momentan nicht aus.
Na, ich glaube, es wird hier sicher was zu sehen geben.
Ja, schon, nur wer und was?
Ja, was Sichtbares.
Ja, das wird man dann schon sehen, hoffe ich, oder? Oder nicht?
Ich denke, wir werden sehen. Wollen wir denn Spaß dann anfangen lassen?
Ja, das ist leichter gesagt als gedacht oder getan.
Ja, wir können uns das ja mal denken, oder? Und dann können wir es also auch noch sagen.
Ja, ich denke mir so etwas immer bildlich. Also ich stelle mir das immer bildlich vor, wie jemand da sitzt und denkt und dann drehen sich im Hirn die Zahnräder und die kleinen Walzen und die Gurte und ich weiß nicht, Zahnstangen, Kurbelwellen.
Schauen wir mal, was man hört, wenn wir denken.
Denkst du jetzt?
Ja, aber ich weiß nicht was.
Ja, also ich denke, vielleicht sollten wir, ja, denken oder reden.
Also, wenn du denkst, was ich denke, dann könnten wir jetzt da diesen Start-Button klicken.
Ja, das heißt, wir sollten die eigentlichen Sprecher hier anfangen lassen zu denken. Vielleicht kommt dann ja bei diesem Denken etwas heraus. Vielleicht sagen sie etwas.
Glaubst du wirklich, die haben gedacht?
Ja, gesagt haben sie auf jeden Fall etwas, weil sonst würde man nicht ja, diese schönen Wave-Dateien sehen.
Ja, das sieht man.
Ja, aber es weiß außer uns niemand, wo man es sieht.
Beziehungsweise, sehen Sie was?
Ja, aber ich denke, wir sollten Sie jetzt trotzdem einfach einmal anfangen lassen, oder?
Ja, unsere Zeit ist um.
Let's go.
Liebe Zuseher, zur heutigen Sendung begrüßen Sie Friedrich Penkner und
Manuel Schleiffelder.
Wir werden heute über Bilder sprechen und möchten Sie dazu zu einem kleinen Spaziergang durch unsere Bilderwelt einladen.
Im Wesentlichen ist in dieser alles enthalten, was zwischen Plakatwand und Erinnerungsbild, Mickey Mouse und Porno, Francis Bacon und Internetbildern liegt.
Nun kommen ein paar nicht philosophische Fetzen, damit Sie während des folgenden Musikstücks etwas zum Nachdenken haben. Passbild.
Ein Familienbild.
Ein Bild für Götter.
Blutbild.
Erinnerungsbilder.
Bilderverbot.
Propagandabilder.
Bilderrahmen.
Sprechendes Bild.
Ein Bild der Welt.
Bildzeitung sicher nicht.
Netpix.
Lautbild.
Die Macht der Bilder.
Bildband.
Zeichentrickfilm.
Ein Bild.
Ein Bild.
Ah, ein Bild.
Porträtbilder.
Kriegsbilder.
Bildergalerie.
Abbild.
Satz.
Bildung.
Vorbild.
Nachbildung.
Götzenbilder.
Wie im Bilderbuch.
Röntgenbild.
Spiegelbild.
Bild negativ.
Bild positiv.
Bildgeschichte.
Ultraschallbild.
Jetzt bin ich im Bilde.
Davon kann ich mir kein Bild machen.
Sternbilder.
Bilderwitze.
Lebendige Bilder.
Tote Bilder.
Bildberichterstatter.
Bildrätsel.
Bildlich gesprochen.
Bildersturm.
Kleiner Wind.
Bildfläche.
Bilderschrift.
Bildschirm.
Bildhauer.
Bildhübsch.
Bildkräftig.
Bildsäule.
Bildschnitzereien.
Das Urbild.
Das Urbild. Ja, nach diesem entspannenden Musikstück gehen wir wieder weiter in unserem Gespräch oder reden einfach weiter. Manuel, was stellst du dir vor, wenn man dich vielleicht nach einem Archetyp eines Bildes fragen würde? Oder was glaubst du, dass jemand antworten würde, wenn man ihn nach dem Archetyp des Bildes schlechthin oder nach dem Archetyp eines Bildes fragen würde?
Ja, ich werde da vielleicht eine leere Leinwand hernehmen oder einen Pixel am Computerbildschirm. Aber wenn wir das vielleicht erstmal aus einer historischen Perspektive betrachten, dann würde ich sagen, die Höhlenmalerei.
Ja, da haben wir aber das Problem eben, dass das die letzten die einzigen erhaltenen Bilder sind, was ja theoretisch auch sein könnte, dass sich diese Leute damals vor zigtausend Jahren schon tätowiert haben oder sich vielleicht mit irgendwelchen Naturfarben, die wieder abwaschbar waren, so wie die Bravo-Tattoos jetzt, sich schon Bilder auf dem Rücken, ins Gesicht oder irgendwo hingemalt haben. Nur hier haben wir das Problem, dass wir leider nicht wissen, ob sich diese Menschen tätowiert oder bemalt haben, weil die Haut meistens verwest ist. Ja, also das wissen wir leider nicht. Eine Frage ist nur, wie uns diese, also wenn wir jetzt schon nach einem Archetyp fragen von einem Bild, dann heißt das doch, dass es verschiedene Arten von Bildern gibt. Und wir werden vermutlich jetzt nicht irgendwo aufbrechen und eine Höhle suchen, sondern wir könnten doch eigentlich theoretisch, da wir ja schon vor dem Computer sitzen, auch uns ein Bild einer Höhlenmalerei im Internet suchen. Das ist doch kein Problem.
Nein, sicher nicht. Ich werde mich da gleich einmal simultan auf die Suche machen. Was sind denn so typische Fundorte für Höhlenmalereien?
Ja, welche Arten von Bildern, also die Höhlenmalerei, die in der Höhle wirklich als Farbfleck an der Wand klebt, ist ja für uns jetzt schlecht zu erkunden. Aber wir haben jetzt gerade etwas gefunden, Pferde und Stiere an der Decke gruppiert in der Höhle von Lascaux. Ja, also ein sehr schönes Bild. Wir haben das jetzt als digitalisierte Version bei uns am Bildschirm, wie er so schön heißt. Das heißt, wir haben jetzt ein Bild vor uns, das nicht direkt auf dem Bildschirm ist, sondern quasi eine Höhlenmalerei, die gerade jetzt innerhalb des Bildschirmes erzeugt worden ist, von innen auf den Bildschirm geworfen wird, also in dieser schwarzen Höhle da drin. Und ja, warum sollten wir uns nicht mit diesen Höhlenmalereien weiter beschäftigen?
Also es ist eigentlich der einzige direkte Zugang, den wir von unserer exponierten Lage, nicht exponierten, etwas eingeschlossenen Lage in Wien in meinem kleinen Zimmer hier haben. Wobei wir, glaube ich, vermutlich einen sehr guten Eindruck von diesem Bild hier bekommen. Diese Fotografie wird sicherlich mit einer relativ guten Belichtung gemacht worden sein und dadurch vermutlich vielleicht sogar besser sein, als wenn wir jetzt in der Höhle stünden und nur eine kleine Kapitellampe mit uns tragen würden. Also natürlich fehlen uns jetzt irgendwie das Werkzeug zur Interpretation eines solchen Bildes, was hier vermutlich beschrieben steht, Pigmenten, Kalk, Bindemittel und so weiter. Aber ich glaube, auf das müssen wir auch gar nicht eingehen.
Das ist uns jetzt wirklich ziemlich egal, diese Erdfarben, weil zum Glück kleben an der Innenseite des Bildschirms und auch außen keine Erdfarben und auch keine Eisenoxide und Eisenhydroxide. Nur ein weiteres Kapitel oder eine andere Bildart hast du schon angesprochen. Diese Höhlenmalerei wird vermutlich zuerst fotografiert worden sein, bevor sie dann digitalisiert worden ist und ins Netz gestellt. Oder sie ist gleich mit einer Digitalkamera aufgenommen worden. Das ist dann eigentlich schon ziemlich egal. Jedenfalls heißt das, dass diese Höhlenmalerei eine Transformation in eine andere Bildart erfahren hat, bevor sie hier auf den Bildschirm zu uns gewandert ist. Ganz abgesehen jetzt noch einmal von der Entstehung dieses Bildes.
Ja, da stellt sich die Frage, ob wir das hier überhaupt noch als Höhlenmalerei bezeichnen können, denn wir starren hier eindeutig auf eine Glasfläche, welche durch eine bestimmte Pixelfolge illuminiert wird, und diese Pixelfolge wird wiederum durch die Daten des Grafikfiles bestimmt. Aber wir kämpfen hier nicht nur mit einer anderen Materialität vielleicht, sondern wir haben die Daten auch noch über eine vermutlich große räumliche Distanz aus dem Internet heruntergeladen, und dort hat anscheinend irgendjemand in der Höhle ein Foto von den Erdflecken an der Wand gemacht.
Ja, und ist dieses Bild am Computer jetzt auch noch ein Abbild von den Pferden und Stieren, von denen es ja im Untertitel des Bildes heißt, dass sie diese darstellen? Also eine schwierige Frage. Ja, man sieht, dass es Pferde und Stiere sind, aber ob dieses Bildschirmbild oder diese Grafik jetzt wirklich noch als direktes Abbild dieser Stiere und Pferde gelten kann, ist doch eine meines Erachtens nach sehr schwierige Frage. Aber zum Foto noch zurück, wieder, es ist doch auch ein sehr charakteristisches Moment von einem Foto, dass dieses eigentlich entsteht nur dadurch, dass Licht auf eine Oberfläche fällt und dann dieses Licht die Silberbromid oder irgendwelche Moleküle zerteilt. Das heißt, das Bild entsteht quasi von allein. Und diese Höhlenmalerei, da wird sich irgendjemand sehr geplagt haben, damit er diese Farben zuerst einmal gewinnt aus der Natur und dann, damit er sie irgendwie auch dauerhaft an diese Steinwand bekommt. Und dann hat sich noch jemand geplagt, dass er dort in dieser Höhle kriecht, das fotografiert und damit wir es uns am Internet jetzt anschauen können. Also die Entstehung eines Bildes ist ja auch nicht ganz unwesentlich.
Ja, dazu kann man sagen, dass jenes Foto, das wir hier sehen, eine Momentaufnahme ist. Also die Höhle könnte ja inzwischen eingestürzt sein, es könnte jemand mit schmierigen Fingern da drüber gefahren sein und wir würden etwas anderes sehen jetzt vielleicht. Und zum anderen Punkt zur Fotografie kann ich, glaube ich, noch sagen, dass wir hier dezidiert Pferde und Stiere erkennen. Also es ist nicht abhängig davon, ob jene Tiere, die hier abgebildet sind, noch leben oder beziehungsweise ob wir in der echten Höhle stehen oder hier vorm Computer sitzen, sondern es geht darum, dass wir hier Pferde und Stiere, also zumindest ein Pferd und drei Stiere, soweit ich das erkennen kann, erkennen. Und ich vermute auch, dass der Titel, also Pferde und Stiere an der Decke kopiert, vermutlich nicht in der Steinzeit dorthin geschrieben wurde, sondern eher im Nachhinein von einem Archäologen dazu gedacht wurde.
Ja, solche ausgefallenen Titel hätten sich die Stein- und Eiszeitmenschen vermutlich nicht einfallen lassen. Aber interessant ist doch weiters die Mobilität dieses Bildes. Also eine Höhlenmalerei hat es ja an sich, dass man sie sehr schlecht ins Museum stellen kann. Was bei anderen Gemälden, die doch durchwegs in Museen hängen, heutzutage nicht der Fall ist. Also es würde eher verwundern, wenn man diese Bilder in eine Höhle hängen würde. Das mag bei avantgardistischen Vernissagen eventuell der Fall sein, aber ja, also die Verwendung von diesem Höhlengemälde, falls es überhaupt jemals irgendwann eine Verwendung gehabt hat, oder vermutlich hat es eine gehabt, sonst würde es nicht dort gemacht worden sein, aber es ist eine Hypothese, die ist ja wiederum sehr verschieden von der Herstellung. Also Fotoerzeugung und Fotoverwendung.
Ja, man muss dazu sagen, dass die, soweit ich weiß, die meisten Höhlenmalereien ja auch nicht unmittelbar für Besucher zugänglich sind, da ja ein reger Verkehr diese möglicherweise verändern kann. Und daher sind uns diese Höhlenmalereien auch zum größten Teil vermutlich aus Geschichtsbüchern und dort aus Fotografien beziehungsweise aus Filmen oder ähnlichen Dingen überhaupt bekannt.
Das heißt, dieses Höhlenbild, also diese Höhlenmalerei ist vielleicht zu irgendeinem, sei es kultischen oder einfach nur ästhetischen Zweck gemacht worden und dann vielleicht eben bei Zeremonien als Hintergrundbild für einen Altar oder sonst irgendetwas verwendet wurden. Das Foto von dieser Höhlenmalerei ist aber zu dem Zweck gemacht worden oder unter anderem zu dem Zweck, dass es vielleicht dann digitalisiert und vielen anderen Menschen zugänglich gemacht wird.
Wenn wir jetzt hier neben dieser Höhlenmalerei auf dieser Internetseite das Foto von dem Archäologen anschauen, dann ist das ja schon wieder eine ganz andere Art von Foto. Also das Foto von der Steinzeithöhle, könnte man sagen, ist eigentlich ein Bild in zweiter Instanz. Also es ist ein Bild des Bildes oder so. Und hier haben wir auf der linken Seite, also wo das Foto von dem Archäologen steht, einfach ein Foto von einem vermutlich noch lebenden Menschen.
Ja, und dieses Bild dient ja dazu, dass wir vielleicht eben auf der Straße oder sonst irgendwo diesen Forscher dann wiedererkennen und vielleicht ihm begrüßen und beglückwünschen, dass er so schöne Sachen über diese Pferde und Stiere an der Decke gruppiert, geschrieben hat. Und vielleicht wird er auch dasselbe Foto in irgendeinem Ausweis drin haben, also in seinem Reisepass oder sonst irgendwo.
Ja, dazu fällt mir eine kleine Geschichte ein. Ich wollte heuer zu Ostern mit meinem kleinen Bruder nach Israel reisen und bei der Ausreise an der Zollkontrolle in Wien, Schwechat, saß ein Wiener Zollbeamter, der beim Besichtigen des Passes meines kleinen Bruders, sei angemerkt, der Pass war doch schon etwas älter, die Worte fallen ließ: Das bist aber nicht du, ha?
Ja, das heißt, dieses Foto von deinem Bruder hat den Zweck, zu dem es an und für sich da drin ist, scheinbar nicht mehr ganz erfüllt. Die Ähnlichkeit wird noch irgendwie vorhanden gewesen sein, aber der definitive Zweck ist fast verloren. Andererseits, der Zweck dieses Forscherbilds im Internet ist ja nicht nur der, dass wir ihn wiedererkennen, sondern vielleicht einfach nur für alle Ewigkeit, falls auch nach seinem Tod, damit alle wissen, dass eben er das war, der diese schönen Sachen zu diesen Pferden und Stieren dazugeschrieben hat.
Naja, es ist dieses Foto auch ein Konnotat zu dieser Seite. Dieses Foto repräsentiert jemanden, also es zeigt uns, dass jemand hier steht und sich Gedanken gemacht hat. Und jener, der sich hier Gedanken gemacht hat, wird hier noch einmal stärker personifiziert durch ein Foto. Also es ist ja doch, wenn wir von jemandem ein Bild haben, sage ich einmal, also ein Foto haben, dann können wir ihn uns doch ganz anders vorstellen, als wenn wir nur gewisse Worte von ihm gelesen haben. Noch dazu, wo es Worte sind über ein spezielles Forschungsgebiet, wo wir vermutlich selten irgendwelche persönlichen Anmerkungen sehen werden.
Ja, nur, also wenn ich jetzt wieder auf den Bildschirm schaue, dann ist es ja nicht nur so, dass ich das Foto von diesem Forscher sehe, nur wenn ich mich noch richtig drehe und das Licht richtig fällt, dann spiegle ich mich in dem Bildschirm und sehe mein eigenes Bild über das des Forschers Bild gelegt. Und ja, ich bin eigentlich jetzt nur relativ kurze Zeit neben dieser Höhlenmalerei zu sehen, weil ich ansonsten auch nicht so viel mit Höhlenmalerei zu tun habe.
Vermutlich und Gott sei Dank bist du auch nur auf meinem Bildschirm hier als Spiegelung zu sehen und nicht auf allen anderen, auf den Bildschirmen aller anderen Menschen, die zufällig gerade diese Seite ansehen. Wobei dieses Bild natürlich eine ganz andere Art von Bild wieder ist. Also eine sehr unmittelbare, weil ich vermute, wenn du später nach Hause gehst, wird hoffentlich nicht den ganzen Abend dein Kopf auf meinem Bildschirm noch leuchten.
Also ich hoffe nicht, dass ich so hässlich bin, dass sich mein Bild von außen auf den Bildschirm einbrennt. Nur, also es stimmt, das Spiegelbild ist ja an meine reale Präsenz vor dem Bildschirm gebunden. Und traurig ist es für andere Leute, wie zum Beispiel Vampire, die überhaupt kein Spiegelbild haben. Also wie diese Leute das machen, weiß ich nicht. Auch nicht, wie, ob es vielleicht einen narzisstischen Vampir gegeben hat. Eine sehr schwere Frage, zugegeben.
Ja, um jetzt vielleicht unseren Bereich noch etwas weiter aufzufächern, kann man noch anmerken, dass wir hier ja nicht nur Höhlenmalereien betrachten können, sondern wenn wir zum Beispiel jetzt hier an unserem Browser francisbisbacon.tx eingeben, dann sind wir plötzlich auf einer Seite, wo, ich weiß nicht, ob es alle sind, aber ich vermute mal, alle Gemälde des Malers Francis Bacon zu begutachten sind. Und das sind hier, ist hier natürlich wieder ganz eine andere Kategorie, als es vorhin noch die Höhlenmalereien waren. Was sehen wir hier? Study for a Portrait of Van Gogh.
Ja, und diese Studie ist vermutlich eben eher kein Porträt von Van Gogh selber, weil zeitlich geht sich das irgendwie nicht gut aus. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt ein richtiges Gemälde vor uns auf dem Bildschirm, wo nicht dabei steht, in welchem Museum das hängt oder ob das überhaupt noch existiert. Jedenfalls haben wir es jetzt schon wieder eben jetzt konkret mit einer anderen Art von Bild zu tun, aber wiederum vermittelt über das liebe Internet.
Also was hier auffällt, ist, dass wir das Bild hier zwar in einer annehmbaren Größe haben, also man kann das ganz gut betrachten, wobei man sagen muss, dass es natürlich eine andere Dimension ist, als wenn wir das jetzt im Museum betrachten würden. Also wir können zwar mit dem Auge ziemlich nahe an den Bildschirm herangehen, werden aber vermutlich trotzdem nie einen Pinselstrich wahrnehmen. Also es ist wiederum ein ungenaues digitales Abbild von einem Gemälde, bei dem man womöglich sogar einen gewissen Entstehungsprozess daran sehen kann, wie Pinselstriche oder ähnliches.
Ja, es stimmt. Also es hilft uns nichts, dieses Bild zu zoomen. Es werden dann einfach die Pixel gröber. Aber wir haben nicht die Informationstiefe und Informationsdichte, die wir haben, wenn wir vor dem Bild im Museum stehen und einfach näher herangehen und das genauer betrachten. Möglich, dass auch eine vergrößerte Version mehr Informationen liefert, aber meist ist das nicht der Fall. Und damit wir jetzt auch noch Zeit haben, dieses Bild wieder etwas genauer zu betrachten, gibt es wieder Musik.
I woke up this morning with the sundown shining in. I found my mind in a brown paper bag, but then I tripped on a cloud and fell 8 miles high. I tore my mind on a jagged sky. I just dropped in see what condition my condition was in.
Yeah, yeah, oh yeah, what condition my condition was in.
I pushed my soul in a deep dark hole and then I followed it in. I watched myself crawling out as I was crawling in. I got up so tight I couldn't unwind. I saw so much I broke my mind. I just dropped in to see what condition my condition was in. Just dropped in
to see what condition my condition was in. I said I just dropped in to see what condition my condition was in.
Yeah, yeah.